Der Fragesteller zitiert Paulus mit seiner Aussage, es gehe um einen anderen Christus, einen anderen Geist, ein anderes Evangelium. Ich glaube, im 2. Korinther ist das, glaube ich. Wo ich die Grenzen sehe, dort, wo das Wort Gottes, wo das Evangelium verfälscht wird. Das Evangelium ist die Mitte des Wortes Gottes. Das Wort Gottes hat einen Rand und eine Mitte. Zum Rand gehören zum Beispiel gewisse kultische Vorschriften oder gewisse Anweisungen über Götzenopferfleisch im 1. Korintherbrief oder so. Das sind Ränder, das sind Folgerungen aus den Folgerungen. Und dann gibt es eine Mitte. Die Mitte ist die Botschaft vom Kreuz und der Auferstehung Jesu Christi. Wenn diese Mitte verfälscht wird, zum Beispiel durch eine neue Gesetzlichkeit, durch ein neues Leistungschristentum, dann ist die Gefahr gegeben. Oder wenn daraus gemacht wird, Jesus ist zwar am Kreuz gestorben, aber eigentlich brauchen wir sein Opfer nicht. Gott hätte es auch anders machen können und so. Und diese Mitte findet sich 1. Korinther 15, 3-5. Das ist das Urkerygma der Urkirche. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er gestorben ist, dass er begraben ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er erschienen ist dem Kephas da nach den Zwölfen. Das ist die Mitte. Da ist es formuliert in dieser Stelle. Wer davon abweicht, wesentlich abweicht, der ist, gehört woanders hin. Danke, diese Unterscheidung finde ich sehr wichtig zwischen dem, was Einheit stört, benachteiligt, einengt und dem, was ich zerstöre. Ehrlehre zerstört Einheit. Ich kann mit einem klassischen Ehrlehrer, ich komme auf das Thema nachher noch in meinem zweiten Vortrag heute Nachmittag, ich kann mit einem klassischen Ehrlehrer keine Gemeinschaft haben. Selbst wenn er aus unserer Bewegung hervorgegangen ist oder mein bester Freund gewesen ist, ich kann keine Gemeinschaft mit ihm haben. Ich kann aber mit jemandem Gemeinschaft haben, der streitsüchtig ist. Ich finde das nicht schön. Ich möchte selber nicht streitsüchtig sein, aber ich kann Gemeinschaft mit ihm haben. Die Einheit ist verletzt, aber nicht zerstört. Weil der Grund der gleiche bleibt. Mein Bruder ist auch dann ein Bruder, wenn ich ihn 10 Jahre nicht gesehen habe oder den Kontakt abgebrochen habe. Versteht ihr? Meine Mutter ist auch dann meine Mutter, wenn ich ihr manches vorwerfe. Sie ist, bleibt meine Mutter. Die Familie Gottes ist die Familie Gottes, auch wenn die Beziehungen der Kinder untereinander etwas gestört sind. Aber das ist nicht immer selbstverständlich gewesen. Jetzt habe ich gehört, dass lutherische Kirchen sich nach Jahrhunderten entschuldigen wollen oder entschuldigt haben. Lutherische Kirchenführer bei den Mennoniten, bei den Taufgesinnten der Reformationszeit. Das ist ja ein Teil der Reformationszeit. Da gab es die klassische reformatorische Bewegung, verknüpft mit Namen wie Luther oder Calvin oder Bucer oder anderen, Melanchthon. Und dann gab es diese Nebenströmung, das sind die sogenannten Schwärmer, wie Luther gerne sagte. Und dann haben die Lutheraner draufgehauen. Und wie? Die wurden ertränkt, die wurden gefangen genommen, die wurden hingerichtet. Von Staats wegen wurde sie hingerichtet. Und jetzt ist nach Jahrhunderten die Einsicht gewachsen, dass es eine Sünde war, das zu tun. Dass es nämlich doch Brüder und Schwestern waren. Das meine ich damit. Das kann sich lange hinziehen, bis man das erkennt. Aber dann wird es Zeit, das auch umzusetzen. Ja. Ich finde es sehr schön, dass du durch den Beitrag nochmal auf den Blick auf die lokale Gemeinde lenkst. Da ist nämlich auch das Problem der Einheit im Kleinen. Da gibt es auch rivalisierende Gruppen, manchmal in dieser Gemeinde nicht und bei uns in Hamburg auch nicht, aber sonst. Da gibt es auch die Uneinheit. Das ist ja auch eine Frage der Einheit. Wie gehe ich zum Beispiel mit meinem Nachfolger um, der jetzt seit 1. Januar oder 2. Januar die Gemeinde dort leitet? Bin ich ein Träger der Einheit, ordne ich mich unter, zum Beispiel ihm? Ich bin sein Bischof und sein Leiter im geistlichen Bereich und er ist mein Hirte im gemeindlichen Bereich. Wie geht das miteinander? Habe ich da direkt die Herzenshaltung oder störe ich da und verbreite Unfrieden? Kann man ja machen als der Alte. Wisst ihr, in meinen jungen Jahren hätte ich das auch so gemacht, aber heute weiß ich das alles viel besser. Das ist keine Andeutung, dass er Mist baut, der Nachfolger ist nur eine Umschreibung einer Haltung. Also im örtlichen Bereich gilt das genauso, im gemeindlichen Bereich. Wie ist das Verhältnis zwischen den Senioren in der Gemeinde und den jungen Leuten? Achten die einander, lieben die einander? Wie ist das Verhältnis zwischen denen, die sich um diakonische Dinge kümmern, also jetzt Speisung der Armen oder Ähnliches? Und wie ist das Verhältnis zu denen, die jetzt im prophetischen Dienst sind? Überall gibt es Risse, die überwunden werden müssen. Und da ist die Spaltgefahr immer da. Also ich habe eben mich sehr stark bezogen auf die übergemeindliche Ebene, aber im gemeindlichen Bereich ist dasselbe Problem im Kleinen. Und immer ist es wieder nötig, die Einheit zu suchen, immer ist es nötig, Versöhnung zu leben, immer ist es nötig, Unterschiede zu relativieren, wenn sie nicht heilsentscheidend sind, damit die Einheit gelebt werden kann. Wir haben zum Beispiel in den 90er Jahren eine dicke Gemeindekrise gehabt. Diese Gemeinde hat sie uns nachgemacht, kurz danach. Die meisten wissen das wahrscheinlich nicht mehr. Also diese Wetzlarer Ansgarkirche. Und ich habe dann eins gelernt, wir müssen als Älteste Einheit leben. Ich habe gesagt, es muss so eng zwischen uns sein, dass kein Messer dazwischen kann. So stark darf die Lücke nicht sein, dass man ein Messer dazwischen schieben kann. So eng müssen wir zusammenrücken. Ich habe das jahrelang gelebt, diese Einheit. Nichts dazwischen kommen lassen, keine Unversöhnlichkeit, keine Missstimmung, nichts. Das ist auch in der Leitung einer Gemeinde sehr, sehr wichtig, dass Einheit gelebt wird. Also mit anderen Worten, es ist auf allen Ebenen wichtig. Verzeih mir bitte, ich habe es akustisch nicht ganz verstanden. Ob es im Wort Gottes eine Stelle gibt, die... Also die moderne Bibelforschung hat in den letzten Jahrzehnten herausgearbeitet, dass es verschiedene Gemeindetypen gibt. Zum Beispiel im Korinth gab es zumindest zur Zeit der beiden Korintherbriefe offenbar keine feste Gemeindeleitung, keine Personengruppe, die man dafür haftbar machen konnte. Sonst hätte Paulus nicht die auch angeredet, hätte gesagt, ihr Ältesten oder ihr Presbyter oder ihr ihr Hirten, ändert das doch mal. Da war er sozusagen von weitem der Leiter. Bei Johannes, in den Gemeinden des Johannes scheint es auch so etwas nicht gegeben zu haben. Dagegen in den Briefen an Timotheus und Titus merkt man, da gibt es richtige Ämter. Also es gibt eine Vielgestaltigkeit der Gemeindeform schon damals. Also, solange wir auf dieser Welt sind, gibt es Krankheit und sie betrifft Leute. Paulus sagt, er hat Epaphroditus krank zurückgelassen. Es gab also offenbar auch die Kraft des, die Heilungskraft des Paulus war auch nicht stark genug, um jeden sofort zu heilen. Normal war schon, dass die Kranken geheilt wurden und nicht nur besucht. Ja, klar. Nein. Im Judentum gab es die Aussätzigen, die waren ausgesondert, aber das war nicht in der neutestamentlichen Gemeinde. Nein, es ist wichtig, dass eine Gemeinde ihre Glieder trägt, die Alten trägt, die Gebrechlichen trägt, die Kranken trägt, die Beschränkten, also die sehr engen Herzen sind, trägt, auch die Stolzen auch trägt. Entschuldigung. Nein, ich weiß es, pass auf, mach weiter. Ich wiederhole die Frage für die Aufzeichnung. Die Frage lautet, können wir umso mehr bewegen, je einmütiger wir sind in, zwischen den Gemeinden? Wir können auf jeden Fall in der Öffentlichkeit weit mehr bewegen. Ich habe eine große Liebe für große Gemeinden, die in sich eine stadtweite Ausstrahlung haben. Die können viel bewegen. Das haben wir ein bisschen früher erlebt, als wir noch an der Petrikirche gearbeitet haben. Aber auch viele Christen, viele kleine Gemeinden zusammen, die ein Gefühl für die Einheit haben, können einiges bewegen. Also je größer die Sammlungsbewegung ist, umso mehr natürlich. Sie können nicht auf dem Gebiet der Vollmacht mehr bewegen, würde ich sagen. Also ich könnte die These nicht unterschreiben, dass je einmütiger die Christen werden, umso mehr ihre Vollmacht steigt. Vollmacht kann es auch geben bei einem Außenseiter, der einfach eine Salbung von dem Herrn hat. Aber sie können in der Öffentlichkeit mehr bewegen, doch. Und das muss man ja schon sagen. Der Vorwurf kommt immer und immer wieder. Wenn ihr nicht so zerrissen werdet, so zerstritten werdet, so uneins werdet, dann würden wir euch leichter glauben. Und dem kann man auch entgegenhalten. Wir haben uns geeinigt, wir sind aufeinander zugegangen, wir leben die Einheit mehr und mehr. Ja, ich muss da Farbe bekennen, was mich jetzt provoziert. Ich finde das verkehrt. Wir können uns nicht auf einen allgemeinen Gottesbegriff einigen, weil wir kennen nur Gott in Christus und wer unseren Christus ablehnt, lehnt auch Gott ab. Ich kann nicht mit einem orthodoxen Juden beten, der nicht zugleich Jesus als Messias bekennt. Ich kann das nicht. Ich werde es auch nicht tun. Aber es gibt Leute, die es anders sehen. Ich finde das verkehrt. Sie bauen eine neue Einheit, ein neues Einheitsverständnis, das ich nicht biblisch finde. Wir können uns unterhalten, wir können über Glaubenserfahrung austauschen, wir können gucken, ob wir uns missverstanden haben. Solche Dinge sind fruchtbar, wir können nicht zusammen beten. Wir können also mit anderen Worten keine Gottesdienste zusammen feiern. Haben wir es? Für jetzt? Scheint so.
Wenn ihr erstmal alle Fragen geäußert habt, dann machen wir jetzt Pause. Kaffeepause, eine Viertelstunde.